Liebe Freunde, herzlichen Dank für diese Einladung zum Forum am Dom in Osnabrück. Das Thema für heute Abend lautet Mystik und das ganzheitliche Heil, Impulse aus Weltreligionen. Ich werde zunächst fünf Merkmale von der Mystik kurz erwähnen. Dann werde ich den mystischen Weg im Hinduismus kurz zeigen und dann den mystischen Weg im Buddhismus und den mystischen Weg im Christentum. Das ist, was ich heute Abend von mir aus vorhabe. Und vielleicht haben Sie genug Impulse für eine weitere Diskussion danach. Heil besteht im Ganzwerden. Jede Fragmentierung verursacht Unheil. Wie verhilft die Mystik dazu, die Wirklichkeit ganzheitlich zu betrachten, also zum Heil zu gelangen? Darüber reflektieren wir heute Abend. Es gibt doch einen Unterschied zwischen Gesundsein und Heilwerden. Gesundsein ist eine körperbezogene Angelegenheit. Das Heilwerden besteht in einem ganzheitlichen Prozess. Auch ein Mensch, der vor einer unheilbaren Krankheit betroffen ist, könnte das Heil erfahren, indem er die heilende Gegenwart des Göttlichen gerade in der Krankheit intensiver spürt. Und so kann auch eine Krankheitsphase eine Gnadenzeit bedeuten. Umgekehrt könnte ein körperlich gesunder Mensch sehr viel Unheil und Zerrissenheit in sich erfahren und auch um sich stiften. Das Heilwerden ist ein ganzheitlicher Prozess, der den Geist und Leib verwandelt und den Einzelnen und die Gesellschaft mit einbezieht. Es geht hier um eine ganzheitliche Schau der Wirklichkeit, um eine befreiende Lebenshaltung. In einer heilsamen Selbsterkenntnis könnte man sagen, ich bin ein Zweig am göttlichen kosmischen Baum. Ich lebe aus dem göttlichen Wurzelgrund, gespeist vom göttlichen Saft des Geistes, also mit allen Geschöpfen bin ich tief verbunden, denn wir sind Zweige nicht bloß miteinander, sondern auch Zweige voneinander. Einer nährt den anderen. Jeder speist jeden anderen. Es gibt eine ganz tiefe Verbundenheit, nicht bloß unter uns Menschen, sondern auch mit den Dingen der Natur. Papst Franziskus spricht davon in Laudato Si. Das ist das Bild, das ich langsam heute Abend entwickeln will. Also, um sagen, in den begnadeten Augenblick dürfen wir doch sagen, ich bin ein Zweig am göttlichen Baum, tief verbunden mit allen Wesen. Wie hilft uns die Mystik dazu? Ich möchte hier fünf Grundmerkmale der Mystik kurz erwähnen. Erstens, das Wort Mystik stammt aus dem griechischen Verbum myein. Das heißt, sich verbergen oder Augen schließen. Mystik ist das Grundgespür für das Verborgene, für das Geheimnisvolle, für das Mysterium des Lebens. Die Mystiker aller Religionen stehen mit einem Staunen vor dem großen Geheimnis des Göttlichen. Das Gespür für das Unfassbare öffnet einen ungeheuren Horizont für die Suche nach Gottes Erfahrung. In diesem Horizont meldet sich in der Mystik die Frage, wer bin ich? Alle Mystiker, die Sufis, die Hindu-Meister, die Zen-Meister, christliche Mystikerinnen und Mystiker, alle stellen diese Frage, wer bin ich eigentlich? Bei keiner Teilantwort auf diese Frage bleibt der Mystiker zufrieden stehen. Eine Grundspannung zwischen Dogmatik und Mystik ist in allen Religionen vorhanden. Zweitens, die alles durchdringende und alles transzendierende Wirklichkeit des Göttlichen wird in der Mystik als eine dynamische Gegenwart erfahren. Obwohl die religiöse Betrachtung das Göttliche mit personalen Symbolen darstellt, erwacht die mystische Wahrnehmung zu einer transpersonalen Erfahrung der göttlichen Dynamik. Die göttliche Gegenwart wird als pure Präsenz, als ungeheure Dynamik genannt. In der Mystik ist das Göttliche nicht einfach ein personales Gegenüber, sondern wie eine verborgene und alles belebende, sprudelnde Quelle mit einer inneren Seinsdynamik. Die heutige Physik sagt, alles ist Bewegung. Alles ist in Bewegung. Es gibt keine Materie. Materie ist Energie, heißt es. Wenn alles in Bewegung ist, dann ist das Göttliche die Urbewegung, der Urantrieb. Gott ist Geist. Drittens, in diesem göttlichen Strom, in dieser Dynamik des Geistes, entfaltet sich der gesamte Kosmos. Darin ist alles mit allem tief verbunden. Existenz ist Koexistenz. Wie an einem kosmischen Baum entfalten sich alle wie Zweige miteinander und durcheinander. Jeder nährt jeden anderen. Jedes kleinste Geschöpf hat einen Platz im sich entfaltenden Kosmos. Die Mystik schaut alles mit einem göttlichen Auge an. So wird der gesamte Kosmos als eine Theophanie wahrgenommen. Das heißt, das Göttliche scheint durch alles. Die Schöpfung ist Gottes Tanz. Viertens, in diesem Prozess entfaltet sich auch das menschliche Leben. Die ganze Schöpfung ist wie eine kosmische Symphonie. Der Einzelne wird in das Ganze eingestimmt. Das Bewusstsein des Einzelnen schwingt mit dem kosmischen, göttlichen Bewusstsein. Die Dynamik des göttlichen Geistes setzt alles in Bewegung. Der Mensch realisiert diesen Heilsprozess als Vergöttlichung des Menschen. Theosis haben die Kirchenväter genannt. Eingliederung in das göttliche Leben. Vereinigung mit Gott. Paulus sagte, am Ende wird Gott alles in allem sein. Und Heil besteht in dieser Ganzwerdung. Und fünftens, die Lebensgestaltung mit diesem mystischen Blick ist von Barmherzigkeit gekennzeichnet. Wenn jeder sich als Teil des anderen versteht, entsteht eine Grundhaltung des Mitseins, Mitleidens, der Kompassion. Die Innenschau führt nicht zur Introversion. Liebe überwindet den Schmerz des Leides und verbindet die Herzen in der göttlichen Tiefe. Die Mystik betrachtet die Liebe nicht als eine Emotion, die wir erzeugen, sondern als eine kosmische, göttliche Energie, die wir empfangen dürfen. Also Liebe ist eine Kraft in der Schöpfung, ein Strom, der einen göttlichen Ursprung hat. Und dieser Strom fließt durch unser Herzen. Wir können nur Liebe empfangen, nicht erzeugen. Gottes Liebe fließt durch uns als Barmherzigkeit. Mit diesem Grundverständnis von Mystik schauen wir jetzt auf die mystischen Wege der östlichen Spiritualität zunächst, vor allem im Hinduismus und im Buddhismus. Hinduismus ist keine einheitliche Religion, sondern ein Kulturerbe, eine ständige Suche nach dem Geheimnis des Göttlichen. Es gibt vielfältige Strömungen in der hinduistischen Mystik, die eine enorme Spannweite zwischen Dualität und Nicht-Dualität, zwischen Devotio und Contemplatio, Bhakti und Jnana umfasst. Drei Elemente sind Grundfaktoren der hinduistischen Mystik. Vielleicht werde ich mal eine kurze Skizze hier aufzeigen und dann wird es leichter für Sie, das zu verstehen. Das ist auch ein Geheimnis jetzt. Aber meine deutschen Zuhörer sagen immer wieder, die vergessen meine Worte, aber meine Skizzen lassen die nicht in Ruhe. Und so. Das sind die drei Bewusstseinsbereiche. Also unser Bewusstsein geht tiefer und tiefer. Oberste ist der mentale. Dann der zweite ist der psychische. Und der dritte ist der intuitive. Und das Intuitive wird in der christlichen Tradition als Nous im Griechischen bezeichnet und im Osten heißt es Buddhi. So, jetzt können Sie vielleicht nicht besser verstehen. Also, der Verstand. Erste ist der Verstandesbereich, der oberste Bereich. Dann haben wir das sogenannte Unterbewusstsein, der psychischen Bereich. Und dann kommt die intuitive Wahrnehmung im Menschen. Dafür ist ein inneres Organ vorhanden in uns. Die Kirchenväter bezeichnen das als Nous. Und im Osten heißt das Buddhi. Das ist die intuitive Wahrnehmungsfähigkeit. Und das ist wie das innere Auge oder das dritte Auge. Und wenn wir mit diesem Auge in den Innenraum schauen, dann schaut man in das Herz. Das Herz ist weltweit in Islam, in den Koran, in den Veden, in den buddhistischen Schriften, in der Bibel, überall wird von Herz die Rede. Herz bedeutet der sakrale Raum in dir, der göttliche Raum in dir, die Mitte, eigentliche Mitte deiner Person. Und im Herzensraum nehmen wir das Göttliche als eine ungeheure Dynamik. Also nicht ein statisches Gottesbild, sondern eine enorme Bewegung. Und darin treffen sich alle Mystikerinnen und Mystiker von allen Religionen. Wenn wir mit dem buddhistischen Meister oder mit den Hindu-Weisen oder mit den christlichen Mystikern oder mit den Sufis dem Herzensraum gehen, dann die alle sprechen von einer Dynamik, einer Bewegung. Und das möchte ich mal kurz hier aufzeigen. Aber im Verstandesbereich brauchen wir Namen und Formen Gottes. Hier meldet sich der Gott. Hier meldet sich der Gott und hier meldet sich oder wacht auf das Göttliche. Also der Gott mit personalen Namen und Formen, der Gott taucht auf im Mentalen. Und wir alle brauchen Gottes Bilder, Gottes Namen. Wir alle brauchen das, solange wir Verstandesmenschen sind. Wir reden über Gott, wir sprechen zu Gott, wir beten zu Gott, wir brauchen das. Aber die Mystiker, und das ist der Grund, Anliegen der mystischen Weltreligionen, die Mystiker sagen, Namen und Formen ja, aber darüber hinausgehen. Hinaus in die Tiefe, in die tiefe Stille und durch diese Türe des Herzens, durch den Nuss hineinspüren und im Herzensraum das Göttliche als eine ungeheure Seinsdynamik wahrnehmen. Ich glaube, das ist der Grundansatz der Mystik in allen Religionen. Und da möchte ich mal kurz hinduistische Mystik hier ansprechen. Die göttliche Wirklichkeit ist eine enorme Seinsdynamik, sagen die Hindu-Meister. Das Göttliche wird in den Upanishaden, also den klassischen Quellen der hinduistischen Mystik, als Brahman genannt. Brahman. Dieses Wort Brahman ist kein Name für Gott, sondern das ist eine Bezeichnung. Das Wort Brahman, es kommt aus der Sanskrit-Wurzel Br, das heißt sich transzendieren, anschwellen, expandieren. Also Brahman eigentlich bedeutet Expansion. Je größer und größer und größer. Das ist die Bedeutung des Wortes Brahman. Darum, also das Göttliche ist eigentlich eine enorme Expansion, eine enorme Ausweitung. Darum sprechen die von tanzenden Shiva zum Beispiel. Das, woraus alles entsteht, das, wodurch alles in Bewegung gesetzt wird und das, worin alles hineinfließt, das ist Brahman. Das ist das Göttliche, so heißt es in den Upanishaden. Ein zweiter Punkt. Wir Menschen erfahren diese göttliche Seinsdynamik nicht mit dem Verstand, sondern mit der Buddhi. Und da machen die Hindu-Meister einen Unterschied zwischen Verstand und Nus oder Buddhi. Manasastupara Buddhi. Das ist der große epistemologische Prinzip. Der Verstand oben vergegenständigt alles. Aber die Buddhi schaut in die Tiefe der Wirklichkeit, um die Einheit wahrzunehmen. Das heißt, im Verstandesbereich oben meldet sich Dualität. Immer Dualität. Ich, du, ich, es, ich, Gott. So, immer Dualität. Im Herzensraum aber nur Einheitserfahrung. Es gibt kein Gegenüber. Die Buddhi schaut in das transpersonale Geheimnis und sucht eine mystische Alleinheit. Also nicht bloß mit dem Göttlichen, sondern auch mit allem Wesen. Darum sprechen wir von Alleinheitserfahrung. Sarva Bhutatma Bhutatma. Das Selbst in mir ist das Selbst von allem, heißt es. Drittens, um diese Buddhi, diese intuitive Wahrnehmungsfähigkeit aufzuwecken und die göttliche Dynamik zu erfahren, werden Mantras erwähnt. Ein Mantra ist nicht ein Wort, das eine begriffliche Bedeutung hat und mit dem Verstand erfasst wird, sondern ein Mantra ist ein Laut, der in den Innenbereichen Schwingungen erzeugt. Also Mantra kann man nicht verstehen mit dem Verstand, sondern wenn man Mantra wiederholt, dann kommt man in eine Schwingung hinein. Man schwingt mit der göttlichen Gegenwart. Der klassische Mantra lautet Om. Om. Und durch die Wiederholung von Om sinkt das Bewusstsein von Verstandesbereich in den Herzensraum. Von Dualität zur Einheitserfahrung. das Bewusstsein des Einzelnen wird in das göttliche, kosmische Bewusstsein eingestimmt. Der Einzelne schwingt mit dem Ganzen im Strom der göttlichen Lichtenergie. Die mystische Einheit, die daraus entsteht, ist nicht einfach eine statische Innewohnung in Gott, sondern ein dynamisches Mitschwingen im göttlichen Lebensstrom. Aber das ist das Wesentliche bei der hinduistischen Mystik. Die sprechen nicht von der Innewohnung Gottes im Herzensraum, sondern die Seele schwingt mit dem Geist, mit dem Göttlichen. Der Mensch kommt in diese Schwingungssphäre des Göttlichen. Und wenn man in diese Schwingung reinkommt, dann kann man nur sagen, Aham Brahma Asmi, ich bin göttlich. Ich bin göttlich. So, darum sagen die Upanishadischen Meister, wer Gott erkennt, wird göttlich. Wer Gott erkennt, wird göttlich. Lass ich es so stehen, kommen wir zum Buddhismus. Buddhismus zeigt einen ethischen Weg, der aus der Mystik entsteht. Die Erleuchtung in Gautama Siddhartha, die eigentlich in jedem von uns geschehen soll, bietet eine dynamische Weltsicht. Darin können wir drei Grundelemente betrachten. Also, drei Grundelemente der buddhistischen Mystik. Erstens, Buddhismus spricht nicht von Gott, aber die sagen Shunya oder Shunyata. Das ist das Wort, was Buddhismus verwendet. S-U-N-Y-A. Shunya. Das Wort Shunya wird oft verkehrt übersetzt als Leere, Vakuum, Emptiness. Aber das Wort Shunya kommt aus der Sanskrit-Wurzel Svi, S-W-I, Svi. Die bedeutet anschwellen, sich weiten, expandieren, bewegen. Also das Wort Shunya ist nicht einfach Leere, statische Leere, Vakuum, sondern Shunya eigentlich bedeutet eine ungeheure Seinsdynamik. Also Shunya bedeutet enorme Seinsdynamik. Und das ist, was Buddha erfuhr in seiner Erleuchtung. Alles ist in Bewegung, sagte er. Nichts steht. Es gibt nichts Statisches in diesem Kosmos. Alles ist in Bewegung. Wenn die Wirklichkeit sich in einer enormen Bewegung befindet, nimmt man nichts Statisches wahr. Und daher fühlt sie sich wie ein Leere an. Dinge als statische Einzelheiten zu betrachten, ist letztlich eine Täuschung der Sinneswahrnehmung. Zum Beispiel, wenn Sie mich anschauen, wie sehen Sie mich an? Ein statischer, von dieser Größe, von dieser Form, nicht? So betrachten Sie mich. Aber in Wirklichkeit, ich bin ein fließendes Wesen. Ne? Ich stehe jetzt hier nach einer Stunde, das ist ein anderer Mensch. Der Leib, mit dem Sie hier sitzen, ist nicht der Leib, mit dem Sie nach Hause fahren. Oder? Der Leib, mit dem Sie aufstehen, ist nicht der Leib, mit dem Sie wieder am Abend einschlafen. Unser Leib ändert sich ständig. Mit jedem Atemzug änderte sich. Schau mal die Bäume an, sagen die Buddhisten. Die Bäume stehen da wie statische, in statischen Formen. Es ist eine Täuschung der Sinneswahrnehmung. In Wirklichkeit sind alle Bäume fließende Wesen, wie Springbrunnen. Es gibt eigentlich keinen Unterschied zwischen Springbrunnen mit einem Park und einem großen Baum daneben. Beides in Schwingung. Alles schwingt. Das ist auch die große Erkenntnis der heutigen Physik. Alles ist in Bewegung. Darum haben viele Physiker heute eine große Faszination für Buddhismus. Weil Buddha erkannte das durch seinen Buddhi, durch das innere Auge. Ein zweiter Punkt. In diesem Schwingungsfeld ist jeder mit jedem anderen tief verbunden. Von der subatomaren Sphäre bis in die Sternenwelt bewegt sich alles und das Ganze entfaltet sich in dieser Seinsdynamik. Es gibt nichts, was getrennt bleibt. Es gibt nichts, was unbeweglich steht. Alles ist mit allem verbunden. Pratita Samutpada heißt es im Buddhismus. Alles ist mit allem verwoben. Alles schwingt miteinander. Und das ist eine Erkenntnis, die wir nicht selbstverständlich von Verstand her haben können, weil der Verstand vergegenständigt alles. Der Verstand kann etwas verstehen nur als Statisches. Aber die Buddhi nimmt alles wahr in der Dynamik. Ein dritter Punkt. Ein einfacher, aber wirksamer Weg zu dieser Wahrnehmung, dieser Erkenntnis, sagen die Buddhisten, ist Atembeobachtung. Sie kennen das von Zen-Buddhismus. Einfach sitzen und Atem spüren. In vielen buddhistischen Meditationspraktiken öffnet diese Übung einen einfachen Zugang zur Versenkung. Am Atem erfährt man die Zerbrechlichkeit der Existenz, das Angewiesensein auf den kosmischen Lebensstrom. Durch die Beobachtung des Atemstroms wächst auch eine innere Freiheit, dadurch, dass man erkennt, ich atme nicht, es atmet. Das ist die Gnade der buddhistischen Meditation, zu dieser Erfahrung zu kommen. Langsam tritt das festgefahrene Ich zurück. Der Übende befindet sich in einem raumfüllenden kosmischen Energiestrom und dabei realisiert er, dass alles im Fließen ist. So ganz kurz zum hinduistischen und buddhistischen Mystik. Jetzt kommen wir zur christlichen Mystik. Ich möchte hier 6 Punkte kurz erwähnen. Können Sie mich dahinter verstehen?
Ja.
Okay, das ist gut. Also, wir kommen zur christlichen Mystik. Alle christlichen Mystiker, erstens, alle Mystikerinnen und Mystiker sprechen von dieser intuitiven Wahrnehmungsfähigkeit, die in uns angelegt ist. Der Unterschied zwischen Verstand und Vernunft, zwischen Ratio und Intuition, ist für die christliche Mystik sehr, sehr grundlegend. Bei den großen griechischen Philosophen, Kirchenvätern und Mystikern ist oft von Nous die Rede. Für Platon ist Nous, also dieses inneres Organ hier, für Platon ist Nous wie eine geistige Antenne, womit wir mit der Ideenwelt in Kontakt kommen. Origenes, Kirchenväter von Pater von Alexandrien, sagte, der Nous der sich gereinigt und über alles Materielle erhoben ist, um Gott klar zu schauen, wird durch das Geschaute vergöttlicht. Athanasius findet den Nous als das Medium, wodurch wir an Gott angehaftet werden, synaphe, angehaftet werden. Nach Irenaeus gibt es tief in uns eine Seelenfähigkeit, die vom göttlichen Licht durchlichtet wird. Für Augustinus wird die geistige Wahrnehmung begnadet durch das Auge des Glaubens. Das ist das Wort, was Augustinus verwendet. Oculus Fidei, Auge des Glaubens. Dionysius Areopagita spricht vom inneren Auge der mystischen Schau. Thomas von Aquin redet von Intellectus. Intellectus ist diese innere Wahrnehmungsfähigkeit. Ratio ist da oben. Also Ratio und Intellectus. Der Unterschied ist auch bei Thomas von Aquin wichtig. Meister Eckhart spricht vom Seelenfünklein oder Seelenfunke. Teresa von Avila spricht von Türe zum Seelenburg. Johannes von Kreuz redet von inneren Auge, das göttliche Auge in uns. Also der Verstand vergegenständigt Gott als du. Und wir brauchen das. Der Verstand vergegenständigt Gott und stellt personhafte Bilder auf. Aber Nous bezeichnet alles in Einheit. Eigentlich machen wir Gottes Erfahrung nicht mit dem Verstand, sondern mit dem Nous im Herzensraum. Wir können darüber oben reflektieren. Aber die Erfahrung geschieht im Herzensraum. Es ist gut, einmal das auseinanderzuhalten. Reflexion über spirituelle Erfahrung geschieht auf Verstandesebene. Theologie entfaltet sich dort. Aber die eigentliche Erfahrung geschieht in der Tiefe. Darin gibt es überall eine Spannung zwischen Mystik und Theologie. Denke an eine Inquisitionszeit im Mittelalter. Wie viele Mystikerinnen hat die Kirche verbrannt? In öffentlichen Platz einfach in Flamme gesetzt. Warum? Es gibt diese Grundspannung zwischen Wort und Stille, zwischen Form und Formlosigkeit, zwischen Theologie und Mystik. Ein zweiter Punkt. In der christlichen Glaubenssprache, Liturgie und Frömmigkeitstradition sind wir mit starken personifizierten Gottesbildern vertraut. Solche Bilder werden oft in der Theologie so bekräftigt und dass die Zuwendung zum Göttlichen in der Ich-Du-Struktur stehen bleibt. Die christlichen Mystiker aber verlangen, dass wir über diese verpersonifizierten Bilder, die da oben entstehen, hinausgehen, in die Tiefe gehen. Augustinus warnte jede Theologie, indem er sagte, wenn du Gott begreifst, ist es nicht mehr Gott, sagte Augustinus. Si comprehendis, non est Deus. Wenn du Gott begreifst mit deinem Verstand, ist es nicht mehr Gott. Gott kann man nicht begreifen, festhalten in Bildern. Gregor von Nyssa verlangt, dass wir über alle Bilder hinausgehen. Ich zitiere einen sehr schönen Text von Gregor von Nyssa, das ist der Vater der abendländischen Mystik. Er sagte folgendes: Nie beim Begriffenen stehen bleiben, sondern ruhelos immer da nach dem mehr als Begriffenen suchen. Nicht in Begreifen wird die Größe der göttlichen Natur einsichtig, sondern im Entgleiten aus jedem zugreifenden Vorstellungsbild und jedem Vermögen. Wie könnte auch gefunden werden, was kein Erkennbares offenlegen kann? Keine Gestalt, keine Farbe, kein Umriss, keine Vielheit, keine Form, keine Vermutung, kein Gleichnis, keine Analogie, was immer je äußerlicher jedem begreifenden Zugang empfunden, was ganz und gar dem Zugriff des Fassenden entgleitet, sagte Gregor von Nyssa. Dionysius der Areopagite sagte, du sollst erkenntnislos streben, zudem geeint werden mit dem, der alles Sein und Erkennen übersteigt, zur strahlenden Finsternis des Göttlichen. Erkenne, dass du nicht erkennen kannst. Das ist die Botschaft der Mystik. Ich gebe euch eine Hausaufgabe für heute Abend, Gottes Bild zu malen. Ein kreisförmiges Dreieck malen. Wie wäre das? Ein kreisförmiges Dreieck zeichnen. Das muss Dreieck sein und Kreis sein, gleichzeitig. Versuch mal. Dann habt ihr Gottes Gestalt schon gezeichnet. Also das ist, was als Conjunctio Oppositorum gesagt wird. Gegensätze zusammenlegen. Das ist der einzige Weg, dahin zu kommen. Oben sind Gegensätze herrschend, oben im Verstandesbereich. Wenn wir dahin gehen, dann die Gegensätze kommen näher. Sein und Nichtsein, Licht und Dunkelheit, innen und draußen, Immanenz und Transzendenz, kommen näher und näher zu einer Einheit. Das Göttliche ist personal, aber nicht einfach eine Person über uns. Das ist eine Grundbotschaft für den Mystiker. Das Göttliche ist personal, als Quelle der Liebe, als Quelle der Liebe, Quelle des Lebens, aber nicht einfach eine begrenzte Person über uns. Der Verstand braucht personale Namen und Formen, um mit Gott in Beziehung zu treten. Das intuitive Wahrnehmungsorgan aber spürt die transpersonale Gegenwart des Göttlichen als pure Präsenz, als enorme Seinsdynamik. Wie eine sich aus sich ständig hinausgießende Quelle, wie das Wehen des Windes wirkt die göttliche Gegenwart in uns im Herzensraum. Wenn alles in Bewegung ist, wie die heutige Physik sagt, dann ist das Göttliche die Urbewegung, der Urantrieb. Was ist die christliche Bezeichnung dafür? Gott ist Geist. Gott ist Geist. Denke an das Gespräch Jesu mit der Frau am Jakobusbrunnen. Was hat die Frau ihn gefragt? Wo kann ich Gott anbeten? Wo? Das ist natürlich eine Frage von oben, ne? Von Verstandesbereich. Wo kann ich Gott anbeten? In eurem Tempel in Jerusalem oder auf unserem Berg hier in Sichar? Jesus lädt sie ein, von dem Verstandesbereich, von oberen Bereich, in die Tiefe zu kommen, indem Jesus sagte, Gott ist Geist. Wer Gott anbeten will, Gott muss im Geist und Wahrheit anbeten. Was heißt Geist? Denke an das hebräische Wort Ruach oder griechisches Wort Pneuma, lateinisch Spiritus. Alles bedeutet Hauch, Wind, Atem, bedeutet Bewegung. Darum sagte Jesus, der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Brausen, aber du weißt nicht, woher es kommt, wohin. So ist das mit dem Geist. Also, Wenn wir sagen, Gott ist Geist, das heißt, Gottes Sein ist Bewegung. Es ist nicht was Festes, sondern es ist eine enorme Seinsdynamik. Ein zweiter Begriff, wovon wir Christen so vertraut sind, ist Gottes Dreifaltigkeit, Gottes Trinität. Leider haben wir im Volkskatholizismus drei Götter daraus gemacht. Also Vater, Sohn und Geist. So wir beten zum Vater, dann zum Sohn, dann singen wir ein Lied zum Heiligen Geist. So ist es geworden. Aber das ist nicht die ursprüngliche Erfahrung, die wir im Johannesevangelium finden oder bei den Kirchenvätern finden. Es geht hier um eine Beziehung. Gott, wenn wir sagen, Gott ist Vater, Sohn und Geist, das ist eine Liebesdynamik. Es gibt nicht den Vater separat von dem Sohn. Es gibt nicht den Vater ohne Sohn oder Geist, sondern das ist eine inhärente Bewegung. Und diese Bewegung oder Beweglichkeit nannte Kirchenväter als Perichorese. Das ist die Beziehung zwischen Vater, Sohn und Geist. Perichorese. Was ist das, was heißt das Wort Perichorese auf Griechisch? Zusammentanzen. Zusammentanzen. Also Vater, Sohn und Geist sind in einem ewigen Tanz. Gott ist Geist, Gott ist dreifaltig, heißt, das Göttliche ist Tanz, Bewegung. Ich habe einen schönen Begriff für die Dreifaltigkeit. Dreifaltigkeit heißt, das Göttliche ist ein totales Durcheinander. Das ist ein schönes Wort, Durcheinander, nicht? Der Vater ist durch den Sohn und den Geist. Der Sohn ist durch den Vater und den Geist. Es gibt nicht den Sohn, den Vater, nein. Es sind so eine dynamische Einheit. Perichorese heißt es. Circum incessio hat man auf Lateinisch gesagt. Hineintretende Bewegung. Also wenn wir daran halten, dass Gott Geist ist oder Gott dreifaltig ist, das alles bedeutet, sagen die Mystiker, Kirchenväter, das Göttliche ist eine enorme Seinsdynamik. Das ist was wir auch mit dem Wort Liebe meinen, nicht? Wenn wir sagen, Gott ist Liebe was Statisches? Liebe heißt Beziehung, Bewegung, aus sich herausfließen lassen, nicht? Oder wenn wir sagen, Gott ist Licht, wiederum ein Symbol für die Schwingungsqualität des Göttlichen. Ein dritter Punkt. Wenn das Göttliche Schwingung ist, wie entfaltet sich denn unser Leben? Unser Leben besteht, unser Heil besteht darin, dass wir mit dem Göttlichen mitschwingen. Mit dem Geiste mitschwingen. Mit der göttlichen Seinsdynamik in Einklang kommen. Das ist Spiritualität. Mit der göttlichen Seinsdynamik in Einklang kommen.
Also, wenn wir zum Beispiel unser
wahres Selbst, unsere Seele, wie wir bezeichnen, nicht? Unsere Seele so aufzeichnen könnten, also wenn das die Seele ist und der andere das göttliche Geist ist, dann ist eine dynamische Einheit zwischen Gottes Geist und menschlicher Seele. Eine dynamische Einheit, nicht eine statische Innewohnung. Eine dynamische Einheit. Jesus verwendete zum Beispiel das Bild, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, sagte Jesus. Ne? Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Was ist die Beziehung zwischen Weinstock und Reben? Es ist eine Dynamik drinnen, nicht wahr? Und zwar, ein Lebenssaft fließt durch den Weinstock in jede Zelle der Reben hinein. Ein Lebenssaft fließt. Das ist der Geist. Geist ist Saft. Geist ist Wasser. Also, wenn Jesus sagte, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, da geht es um eine Perichorese, kann man sagen. Eine Art dynamische Einheit zwischen uns. Also wenn wir das so im christlichen Glauben das sagen können, ich bin eine Rebe am göttlichen Weinstock, ich bin ein Zweig am göttlichen Baum, das ist schon heilsam. Dann haben wir eine ganz heilsame, ganzheitliche Selbsterkenntnis. Und das nannten die Kirchenväter als Theosis. Theosis heißt Vergöttlichung des Menschen. Vergöttlichung des Menschen. Wir werden vielleicht heute mit Staunen das hören. Vergöttlichung des Menschen. Wie kannst du sagen, dass du göttlich bist? Ja, also das ist die Gnade des Glaubens. Dass du Mensch bist, das weißt du. Aber dass du göttlich bist, woher weißt du das? Da musst du zum Bethlehem gehen und das kleine Wesen anschauen. Dann wirst du sehen, die in uns verborgene Göttlichkeit hat sich verleiblicht. Es geht nicht um einen Abstieg Gottes von einer anderen Welt, sondern, lese Johannes Prolog genau, das Heraustreten des Logos, der Göttlichkeit aus dem Herzen der Materie. Darum sagen die Kirchenväter, wenn du Jesus anschaust, dann schaust du dich neu an. Christus ist wie ein Spiegel für uns. Nicht? Wenn wir ihn anschauen, dann spüren wir, was in uns geschieht. Was ist das? Das ist die Vergöttlichung des Menschen. Ich lese ein paar Texte von den Kirchenvätern. Es ist interessant, dass in den ersten 500 Jahren haben die Kirchenväter mit großer Selbstverständlichkeit von Theosis gesprochen, von der Vergöttlichung des Menschen. Aber im Mittelalter, besonders in der Inquisitionszeit, wenn du über Theosis sprichst, ja, dann musst du dein Leben, also dann wirst du bestraft, dann wirst du verbrannt. Darum waren die Teresa von Avila und so sehr vorsichtig mit dem Wort Vergöttlichung. Ein paar Worte von den Kirchenvätern dazu. Augustinus sagte in seiner Weihnachtspredigt, Gott ist Mensch geworden, damit der Mensch Gott wird. Deus homo factus est, ut homo fieret Deus. Keine Komplikation, ganz klar. Gott ist Mensch geworden, damit der Mensch Gott wird. Man könnte vielleicht in heutiger Sprache sagen, dass damit der Mensch göttlich wird oder die Göttlichkeit in sich verwirklicht. Irenaeus sagte, das Wort Gottes wurde zu dem, was wir sind, damit wir vollendet werden zu dem, was er ist. Athanasius, das Wort wurde Mensch, damit wir Menschen göttlich werden können. Cyril von Alexandrien, Christus nimmt Gestalt in uns durch den Heiligen Geist, der die Göttlichkeit in uns wiederherstellt. Und Thomas von Aquin sogar sagte, wer Gott erkennt, wird gottförmig. Wer Gott erkennt mit diesem inneren Auge, mit dem Intellektus, wird gottförmig. Quisque Deum intelligit, Dei formis fit. Gottförmig werden. Wenn die Wirkung des göttlichen Geistes eine Bewegung ist, wie wir hier dargestellt haben, wenn die Verwandlung durch den Geist eine göttliche Schwingung ist, dann bedeutet unser Teilhaben ein Mitschwingen mit dem Göttlichen. Spiritualität besteht in zunehmender Resonanzfähigkeit mit der göttlichen Schwingung. Versuche mal so Spiritualität zu deuten. Spiritualität besteht in einer Resonanzfähigkeit mit der göttlichen Schwingung. Die mystische Wahrnehmung ist das intuitive Gewahrwerden der Einstimmung mit dem Göttlichen. Unser wahres Selbst kommt in Resonanz mit dem Heiligen Geist. In begnadeten Augenblicken erwacht in uns das Bewusstsein der tiefen Einheit mit dem Göttlichen. Jesus lebte aus dem ständigen Bewusstsein dieser dynamischen Einheit und er lädt uns ein, in dieses Bewusstsein hineinzuwachsen. Jesus sagte, wie der Vater und ich eins sind, so sollt ihr auch in uns eins sein und zu vollendeter Einheit kommen. Es geht nicht um eine Erfahrung der bloßen Innewohnung, sondern es geht um eine tiefe Einswerdung. Ein fünfter Punkt. Wenn wir von dieser Dynamik her den gesamten Kosmos betrachten, wie sehen wir den gesamten Kosmos? Ich fange mit der Johannesevangelium an. Alles ist durch den Logos entstanden, heißt es. Die Mystiker betrachten die Schöpfung nicht als einen Gegenstand außerhalb des Göttlichen, der göttlichen Schöpfungsenergie, sondern Gott gibt, hält alles am Leben. Paulus sagte, Gott gibt allem das Leben und den Atem. In ihm leben wir, bewegen wir und sind wir. Alles ist durch den Logos erschaffen. Daher ist der Logos das Leben, der Antrieb in allem. In jedem Atom schwingt der göttliche Logos. In jeder Lebenszelle vibriert der göttliche Geist. Meister Eckhart sagte, Gott wirkt als Innerster aus, Gott wirkt als Innerster aus dem Innersten auf das Innerste aller Dinge. Das ist eine schöne Aussage von Eckhart. Gott wirkt als Innerster aus dem Innersten auf das Innerste aller Dinge. Ignatius von Loyola bietet eine letzte Meditation, indem er sagte, Gott arbeitet, wirkt, also die dynamische Gegenwart in allen Geschöpfen, wie die Sonne durch ihre Strahlen ist es. Ich komme zum Schluss. Wenn wir so das Leben, das Göttliche, Gottes Gegenwart, alles so betrachten, was ist dann die ethische Konsequenz davon? Man kann in einem Wort mit dem Buddhismus und Hinduismus und Islam und in einem Wort sagen, Barmherzigkeit. Wer aus dieser Dynamik heraus lebt, der wird ein barmherziger Mensch sein. Wir leben in einem vom göttlichen Geist belebten sakralen Raum des Kosmos. Wie Zweige an einem Baum sind wir alle miteinander tief verbunden. Einer nährt den anderen. Papst Franziskus sagt in Laudato Si, Nummer 138, alles ist mit allem tief verbunden. Das ist fast wie eine buddhistische Aussage. Alles ist mit allem tief verbunden. In dieser dynamischen Verbundenheit gibt es letztlich nichts Statisches, nichts Abgetrenntes. Jeder hat einen Platz in diesem sich entfaltenden Kosmos. Aus diesem kosmischen Bewusstsein entsteht Barmherzigkeit als eine Grundhaltung. Die göttliche Gegenwart die wir im Herzensraum als Dynamik spüren, ist eigentlich die Gegenwart, die alles umfasst und belebt. Ich zitiere nochmal Meister Eckhart, er sagte, was Gott auch wirkt, der erste Ausbruch ist Barmherzigkeit. Das Werk Barmherzigkeit ist Gott so wesensverwandt, dass zwar Wahrheit und Fülle und Güte Gott benennen, das höchste Werk aber, Werk Gottes aber ist Barmherzigkeit, sagte Eckhart. Wenn wir dahin kommen, Gott in allen zu sehen und alles in Gott zu betrachten, verschwindet jede Form des Fremdheitsgefühls. Die göttliche Liebe, die als eine kosmische Lebenskraft durch uns alle hindurchfließt, öffnet unser Herzen, um alle Dinge in Liebe umarmen zu können. Wir leben in der kosmischen Heimat, in einer familiären Beziehung mit allem. So können wir mit dem Mystiker Franziskus die Erde als Mutter, die Sonne als Freund, die Bäume als Brüder und die Vögel als Schwester ansprechen. Dankeschön.